das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jörg Schönenborn.
Herzlich willkommen und schön, dass Sie dabei sind. In den USA geht das WM-Finale in die Verlängerung. Hier im Land gibt es eine fast ebenso spannende politische Frage zu beantworten. Wer wird der neue Unionsfraktionschef? Friedrich Merz und Jens Spahn. Das war nie eine politische Freundschaft, eher eine Zweckbeziehung. Zweimal hatte sich Spahn im Kampf um den CDU-Vorsitz vor einigen Jahren gegen Merz gestellt, um ihn zu verhindern. Auch wenn Spahn als Fraktionschef zu den Stützen der Koalition zählte, Merz wird es wohl auch mit einem lachenden Auge sehen, seinen gut vernetzten Gegenspieler los zu sein. Für ihn bietet das auch die Chance, bei der Aufstellung der Bundesregierung nachzubessern. Sollte nämlich die neue Fraktionsspitze aus dem Kabinett kommen, wird dort auch wieder ein Platz frei. Frank Jahn aus Berlin.
Der Kanzler im ZDF-Sommerinterview. Den Start in den Sommer vermasselt ihm das Politbeben um Jens Spahn. Merz möchte es gern hinter sich lassen.
Der Vorgang als solches ist abgeschlossen. Er ist zurückgetreten. Wir akzeptieren und respektieren das.
Der Fraktionschef Spahn ist weg. Fragen bleiben. Warum etwa ließ er sich noch vor 2 Monaten von seiner Fraktion wiederwählen, ohne seine Familienplanung mit der umstrittenen Leihmutterschaft zu erwähnen? Merz gibt zu, mit so großer Empörung nicht gerechnet zu haben und kritisiert Spahns langes Schweigen.
Er hat ja auch die Partei und die Fraktion erst sehr, sehr spät über das alles informiert. Wenn wir Zeit gehabt hätten, hätten wir das in Ruhe besprechen können, aber die Zeit hatten wir nicht.
Im Spahn-Abgang erkennt Merz wohl auch Chancen. Seine Koalition hat gerade Reformen auf den Weg gebracht. Nun könnte er sein Kabinett personell neu aufstellen. Etliche Namen fallen, so könnte Kanzleramtschef Thorsten Frey Spahn-Nachfolger werden, sagen manche.
Ich weiß nicht, wer ihn zum Top-Kandidaten gemacht hat.
Viele.
Jetzt von Ihnen zum ersten Mal. Es könnte eine Gelegenheit sein, noch einmal über die Aufstellung der Bundesregierung nachzudenken. Noch einmal Sie sprechen und ich auch im Konjunktiv.
Frey hätte einige Vorteile. Merz bekäme mit ihm einen engen Vertrauten an der Fraktionsspitze und im Kanzleramt Platz für jemand Neues. Freys Management dort ist umstritten. Aber auch über andere wie Innenminister Dobrindt oder CDU-Generalsekretär Linnemann wird spekuliert. Im Spahn-Rücktritt sieht Grünen-Chefin Brandner im ARD-Sommerinterview eine Gelegenheit für die Regierung.
Eigentlich hat Herr Merz ja jetzt die Chance, sich zu befreien. An sich im Kabinett von allen, die da handwerkliche Schwächen haben und von jenen, die ideologisch verbohrt sind. Das wäre doch jetzt der Moment für Herrn Merz wirklich zu sagen, jetzt tabula rasa, wir gehen jetzt nochmal neu los.
Nach Spahns Abtritt will die SPD erstmal Klarheit in der Unionsfraktion. Die Ablösung nennt der Koalitionspartner konsequent.
Darum bin ich auch zuversichtlich, dass CDU-CSU jetzt sehr schnell die Frage des Vorsitzes innerhalb der CDU-CSU-Bundestagsfraktion klären werden und dann sozusagen die weitere Zusammenarbeit auch zwischen unseren Fraktionen auch gut laufen wird.
Merz will rasch in die Offensive kommen, vielleicht frei nach Winston Churchill. Lass eine gute Krise niemals ungenutzt verstreichen.
Torben Lehning in unserem Berliner Studio kennt den neuesten Stand. Torben, Friedrich Merz konnte nun zumindest schon mal über die Angelegenheit schlafen. Wie viel Bedenkzeit braucht er noch?
Noch hat er auf jeden Fall keinen Vorschlag gefunden und es ist ein Vorschlag, den er auch nicht alleine machen kann. Dafür braucht er eine Einigung mit dem CSU-Ministerpräsidenten Söder, auch dem CSU-Parteichef. Und es ist ganz klar, die beiden müssen sich darauf einigen und das Anforderungsprofil ist ein gewaltiges. Deswegen ist es auch eine schwierige Suche. Es braucht jemanden, der großen Rückhalt in der Fraktion genießt. Es braucht jemanden, der auch das Vertrauen des Kanzlers hat. Und natürlich auch gut mit der SPD verhandeln kann, denn es geht nach der Sommerpause wieder darum, die Regierungsprojekte nach vorne zu treiben. Und all die Namen, die derzeit genannt werden, etwa Gesundheitsministerin Waken oder aber eben auch der Kanzleramtschef Frey, das sind Politiker, die jetzt schon an der Spitze stehen und die große Lücken reißen würden, wenn sie denn dann ihren Posten räumen würden, um Fraktionsvorsitzender zu werden. Und da ist klar, Merz hat heute Abend noch einmal bekräftigt, er wäre bereit, sein Kabinett umzubauen. Da kennt er das Risiko. Allerdings, für wen er sich entscheidet, das wissen wir noch nicht.
Wir wissen, dass morgen das CDU-Präsidium tagt. Du hast aber gesagt, die Fraktion ist auch eine Sache der CSU. Wie könnte es denn morgen weitergehen?
Nun, der Souverän ist die Unionsfraktion. Die wählen am Ende einen neuen Vorsitzenden, warten jetzt also auf den Vorschlag vom Kanzler und vom bayerischen Ministerpräsidenten Söder. Wir wissen nach ARD-Hauptstadtstudio-Informationen, dass Söder und der Bundeskanzler bereits miteinander in Verhandlungen stehen. Und morgen bei den Gremiensitzungen, da wäre natürlich ein sehr guter Zeitpunkt für einen Aufschlag. Wir wissen auch, dass der Fraktionsvorstand sich morgen ebenfalls treffen wird, um darüber zu beraten, wann alle Unionsabgeordneten nach Berlin kommen können, um möglichst umgehend, nachdem es einen Vorschlag von Söder und Merz gibt, dann darüber zu beraten und gegebenenfalls auch zur Wahl schreiten zu können. Wir hören aus der Unionsfraktion, es darf nicht mehr um Wochen gehen, es darf jetzt nur noch um wenige Tage gehen.
Dann fragen wir auf jeden Fall morgen wieder bei euch nach, Torben Lehning aus Berlin.
Gerne.
Und zum Fußball. Sie sind gut aufgehoben bei uns. Das Finale ist in der Verlängerung. Die Entscheidung fällt erst nach den Tagesthemen. Also können wir uns Zeit nehmen für einen Rückblick aus deutscher Perspektive. Die Gesichter nach der Niederlage sprachen Bände. Enttäuschung, Frust, Fassungslosigkeit. Für das DFB-Team markiert das einen tiefen Einschnitt. Julian Nagelsmann wurde bedeutet, er solle zurücktreten und der Neue schien nur auf den Anruf zu warten. Jürgen Klopp hat heute gesagt, dass es mit seinem jetzigen Arbeitgeber Red Bull eine Einigung gebe. Die Verkündung sei nur noch eine Sache von Tagen. Über die WM-Bilanz aus deutscher Sicht und den immer noch nicht, aber schon ganz bald neuen Trainer Michael Heusden.
Die Nachricht hat am Düsseldorfer Rheinufer schon die Runde gemacht. Jürgen Klopp wird wohl der neue Bundestrainer werden. Ist das vielleicht die einzig gute Konsequenz aus dem frühen Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft?
Ich denke, es war die richtige Entscheidung, einmal wieder frischen Wind ins Team zu kriegen. Kann nicht schaden und ja, Jürgen Klopp wird da wahrscheinlich eine gute Option sein.
Viele, glaube ich, für die ist es immer der Wunschkandidat gewesen, schon vor Nagelsmann. Und ich glaube, besser konnte der Zeitpunkt eigentlich nicht sein.
Ich glaube, das könnte schon auch generell im ganzen Land so ein bisschen Aufbruchsstimmung und ein bisschen Emotionen, sage ich mal, auch freisetzen.
Wieder mal mit hohen Erwartungen in ein Turnier gestartet und dann schon früh brutal abgestürzt beim Elfmeterschuss in den Himmel von Boston.
Wir haben es wieder nicht geschafft, eine Euphorie zu entfachen, an der Mannschaft auf dem Feld zu sein, mit dem sich dann die Menschen identifizieren können, weil am Ende geht es eben nur über den Erfolg und nicht über Friede, Freude, Eierkuchen.
Eine gewisse Euphorie war aber doch da, zumindest im Sportgeschäft von Marinus Kösters in Dorsten. Fast 800 Deutschland-Trikots hat er verkauft, deutlich mehr als rund um den Titelgewinn in Brasilien 2014.
Wenn man auf die Straße guckt, wenn man sich die Kinder anguckt, die haben wochenlang jetzt nichts anderes getragen wie Trikots. Und es ist schon die Emotion, es ist das Leben drumherum, es ist, ja, wie ich gesagt habe, Dazugehörigkeit und so ein Stückchen Deutschland. Und das von allem, die sich hier integriert fühlen, denke ich mal. Also alle, die sich mit Deutschland verbunden fühlen, wollten so ein Ding.
Der Psychologe Stefan Grünewald hat Deutschland nach dem Ausscheiden quasi auf die Couch gelegt mit Erkenntnissen, die weit über den Fußball hinausgehen.
Also die Grundstimmung in Deutschland ist geprägt von einer fast gestauten Bewegungsenergie. Wir haben das Gefühl, wir stecken wie der Wal Timmy fest. Wir sind im falschen Fahrwasser unterwegs. Wir fühlen uns manövrierunfähig. Und beim Fußball hatte man das Gefühl, das hat sich auf die Mannschaft übertragen. Die wirkte auch seltsam gelähmt und manövrierunfähig.
Der grüne Rasen in Boston, ein Spiegelbild der deutschen Befindlichkeit. Was muss sich also ändern?
Wir müssen lernen, Verantwortung zu übernehmen. Das geht aber auch nur, wenn wir eine Fehlertoleranz haben und nicht im nächsten Moment den nächsten Sündenbock oder den nächsten Heilsbringer, jetzt in der Gestalt von Herrn Klopp, aus dem Hut zaubern.
Am Abend bleibt den Leuten hier in Düsseldorf nur zuzuschauen und zu hoffen, dass der Bessere gewinnen möge. Vielleicht sind das ja irgendwann mal wieder die Deutschen mit Jürgen Klopp.
Vorläufig noch nicht. Und weil es so spektakulär war, blicken wir zurück auf das Torfestival der gestrigen Nacht. England wurde WM-Dritter und besiegte im kleinen Finale Frankreich mit 6:4. Aik Gelle.
Thomas Tuchel holt Platz 3, größter Erfolg Englands seit 60 Jahren, nach einem Spiel purer Raserei in Miami. 1:0 für England, Declan Rice, dritte Minute. Konsa mit dem 2:0 in der 18. Noch vor der Pause der Doppelschlag von Bukayo Saka. Der Rechtsaußen vom FC Arsenal sorgt für das 3:4. 4 Gegentore in einer WM-Halbzeit hatte Frankreich noch nie kassiert. Und noch nie ist ein 0:4 gedreht worden. Frankreich versucht es, Mbappé mit dem 1:4. Die Kräfteverhältnisse kippen um. Barcola mit dem 2:4 in Minute 54. England müde. Mbappé mit dem 3:4 sein 10. Tor bei dieser WM, 2 mehr als Messi. Auch Sakas Elfmeter-Tor zum 5:3 für England entscheidet das Spiel noch nicht. Denn Dembélé gelingt in der Nachspielzeit der erneute Anschluss. Bellingham erzielt den 6:4 Endstand und sichert England den Podiumsplatz 3.
Gut gemeint ist die europäische Verordnung auf jeden Fall, die heute in Kraft tritt. Kleidung, die zu viel produziert wurde oder sich aus unzähligen Retouren stapelt, darf nicht mehr einfach vernichtet werden. Das verschwendet schließlich Energie und wertvolle Rohstoffe. Stattdessen sollen Händler sie recyceln, spenden oder sonst verwerten. Aber erreicht die Verordnung auch ihr Ziel? Denn das Problem ist die sogenannte Fast Fashion, billigste Mode massenhaft für ein paar Euro aus Fernost. Anja Herr und Markus Rehr.
Retouren über Retouren. Täglich landen hier in einem Lager in Berlin-Marienfelde sogenannte Online-Rückläufer. Waren von rund 15 Großhändlern, darunter auch Amazon. Nihat Chabuk verkauft sie dann 30-70% günstiger. Bisher bekommt er nur ab und zu Kleidung, doch das wird sich jetzt wohl ändern.
Aufgrund des Gesetzes rechne ich damit, dass diese großen Online-Händler sehr viel Retouren zu verwalten haben. Und sie werden uns anschreiben und Vorschläge machen, wie wir zusammenarbeiten können.
Die neue EU-Verordnung gilt zunächst für Kleidung und Schuhe und für Unternehmen mit über 250 Beschäftigten oder mehr als 50 Millionen Euro Jahresumsatz. Sie dürfen unverkaufte Artikel nun grundsätzlich nicht mehr vernichten. Sie können entscheiden, ob sie die Ware weiterverkaufen, wiederverwenden, spenden oder recyceln. Längst überfällig, sagt etwa die Deutsche Umwelthilfe.
Konservativen Schätzungen in Europa gehen davon aus, dass diese Tonnen, die jedes Jahr nur an Retouren und Neuwaren vernichtet werden, 20 bis 50 Mal um die Erde gewickelt werden könnten. Das ist natürlich Wahnsinn, weil in jedem dieser Textilien Ressourcen stecken. Allein in einem Bio-Baumwoll-T-Shirt stecken schon 2700 Liter Wasser, die man hier einfach zerstört.
Die Deutsche Umwelthilfe kritisiert allerdings die Ausnahmen vom Vernichtungsverbot. Etwa für Bekleidung, die so beschädigt oder kontaminiert ist, dass eine Reparatur unmöglich würde oder wirtschaftlich nicht sinnvoll, also zu teuer wäre. Das Bundesumweltministerium, das sich in Brüssel für ein Vernichtungsverbot eingesetzt hat, kündigt an:
Wir werden das aber natürlich genau beobachten und im Übrigen werden wir in einem Textilgesetz weiter nachschärfen, dass die Reparatur viel häufiger zum Zuge kommt.
Noch besser wäre es, so Umweltschützer, wenn gerade Billigkleidung gar nicht erst in solchen Massen hergestellt würde wie bisher.
Manche Straftat ließe sich aufklären, andere womöglich verhindern, wenn die Polizei anwenden dürfte, was technisch möglich ist. Bei der Kameraüberwachung auf Straßen und Plätzen zum Beispiel. Vor gut einer Woche hatte der Bundestag beschlossen, dass die Bundespolizei bei Gefahr automatische Echtzeit-Gesichtserkennung etwa auf Bahnhöfen nutzen darf. In London gibt es das schon. Die Polizei dort will den Einsatz dieser Gesichtserkennung mit künstlicher Intelligenz jetzt ausweiten. Christoph Prössel hat sich das angesehen.
Sloane Square im Londoner Stadtteil Chelsea. Hier läuft ein Projekt der Polizei zur Kriminalitätsbekämpfung. Die Kameras scannen die Gesichter der Passanten. Eine Software gleicht die Bilder direkt mit einer Datenbank ab. In der sind Personen registriert, die gesucht werden. Festnahmen gibt es täglich. Seit 2024 haben wir 2500 Personen festgenommen, fast 900 in diesem Jahr. Das ist eine sehr effektive Technologie. Hinter mir konnten wir gerade sehen, wie ein Mann an der Kamera vorbeiging. Es gab einen Alarm, weil er vor Jahren einen Polizisten attackiert hatte. Der Mann wird abgeführt. Eine andere Person wird angehalten, weil sie zu einem gerichtlich angeordneten Drogentest nicht erschienen ist. Wir wollen das System ausprobieren und dürfen einen Testlauf durchführen.
Ich habe der Polizei ein Passfoto von mir gegeben und die haben dieses Bild ihrer Datenbank hinzugefügt. Jetzt bin ich sehr gespannt, ob das System mich wiedererkennen wird.
Test bestanden. Diese Identifizierung lief einwandfrei. Fehlalarm gibt es äußerst selten, heißt es bei der Polizei. Die Aufnahmen der Kameras werden nicht gespeichert. Die Reaktionen gemischt.
Wir müssen abwägen zwischen der Erosion von Freiheitsrechten und den Opfern der Kriminalität in einer großen Stadt wie London. Ich bin da zurückhaltend. Zu viel Überwachung und wegen der staatlichen Bevormundung und dass jeder beobachtet wird. Ein massiver Eingriff in die Privatsphäre, sagen die Kritiker wie Jack Colson von Big Brother Watch. Der Beginn des Polizeistaates? Im britischen Recht ist bislang nicht geregelt, wie die Polizei die Gesichtserkennung verwenden darf. Der biometrische Gesichtsscan ist aber etwas Sensibles. Der ist eindeutig zuzuordnen und könnte gespeichert werden. Diese Daten könnten also für alles Mögliche genutzt werden. Das ist eine gravierende Maßnahme und ein machtvolles Instrument für jede Regierung. Organisationen wie Big Brother Watch fordern klare Regeln, wann die Polizei wo aus welchen Gründen die Live-Gesichtserkennung durchführen darf. Geregelt werden soll auch, dass es keine Speicherung der Daten gibt. Ein Gesetzentwurf ist für den Herbst geplant. Die Polizei schafft bereits weitere Kameras und Lieferwagen an.
Und nochmal zum Sport, diesmal nicht auf dem Platz, sondern auf der Straße. Bei der Tour de France ist der Zweite der Gesamtwertung ausgeschieden. Der Däne Jonas Vingegaard, der selbst zweimal die Tour gewonnen hatte, stürzte auf der heutigen Bergetappe so schwer, dass er nicht weiterfahren konnte. Mit bandagierter Schulter musste er in den Krankenwagen. Inzwischen ist klar, er hat sich das Schlüsselbein gebrochen und muss operiert werden. Und dann schauen wir noch auf das Wetter. Sven, was erwartet uns zum Start in die neue Woche?
Ja, Jörg, es erwartet uns kühlere Luft. Wir hatten ja erst die Hitze, dann die Blitze und jetzt kommt von Norden die immer kühlere Luft. Und das kann man auch schön sich anschauen, wenn man mal auf den Satellitenfilm guckt. Das war natürlich heute im Tagesverlauf, jetzt ist ja nun mal dunkel. Man sieht das jetzt nicht mehr, aber da kam von Norden die Strömung ins Land. Man sieht, die Wolken kommen von Norden und bringen eben auch die kältere Luft mit. Wir gucken mal in den Norden, nach Rostock in dem Fall, unser 15-Tage-Trend für den Blick auch in die Woche. Da liegen wir dann in den nächsten Tagen bei 20 bis 22 Grad. Und so wie ich jetzt schon öfter sagte, man ist im Land möglicherweise ganz schön froh, dass es nicht mehr so unfassbar heiß ist. Danach gehen die Temperaturen wieder ein bisschen weiter in den Sommerbereich. Jetzt gucken wir mal in den Süden, gucken also nach Stuttgart. Und was man hier sieht, ist der gleiche Verlauf. Erst, aber dann in Sommerverhältnissen bei 24-25 Grad die etwas kühlere Luft und dann geht es wieder nach oben, Samstag möglicherweise die 30 Grad. Und jetzt gucken wir natürlich auf den aktuellen Ablauf, was passiert. Von Norden über Dänemark im Moment auch ein bisschen Blitz und Donner unterwegs, kommen diese Schauer und Gewitter ins Land gezogen. Das heißt, von dort gibt es dann immer wieder die Regenfälle. Im Süden passiert wenig, morgen im Tagesverlauf wandert das alles über den Nordosten weiter. Im Westen und Süden ist es dann relativ sonnig. Aber die Luft ist eine kalte und das bedeutet, die Frühtemperaturen sind tief. Haben wir lang nicht mehr gehabt. Mittelgebirge, gerade die Tallagen, einstellige 6 bis 9 Grad. Ansonsten 10 bis 15 und morgen Nachmittag haben wir dann Temperaturen für die meisten nur im Bereich zwischen 18 und 23 Grad. Im äußersten Südwesten, Markgräflerland bis 27. Die Aussichten zeigen einen relativ freundlichen Dienstag, kaum Schauer, 23 bis 26 Grad. Mittwoch im Norden wieder ein paar Schauer und kühler, im Südwesten aber fast wieder Sommer bis 29 Grad, Jörg.
Danke, Sven. Morgen also mit Schirm zur Arbeit, zumindest hier im Norden. Das waren die Tagesthemen. In der ARD folgt der Spielfilm Der Wald in mir über eine komplizierte Zweierbeziehung. Wir sehen uns ganz unkompliziert morgen wieder. Bis dahin einen guten Start in die Woche. Tschüss und lassen Sie es sich gut gehen.